Ja, liebe Geschwister, Weihnachten ist eine riesige Chance. Es kommen hunderte Familien und tausende von Menschen, die wir als Christen sonst nie erreichen würden, kommen freiwillig in unsere Gemeinden und sind bereit, dass sie uns und unserer Botschaft sogar 10 Minuten, 15 Minuten und manche sogar 20 Minuten zuhören werden. Wir machen uns immer so viel im Kopf darüber, wie wir Leute erreichen, die noch suchend sind, die noch nicht Christen, die noch Agnostiker sind, und jetzt kommen sie einmal im Jahr sogar zu uns. Wir haben ein Heimspiel, wenn ihr so wollt, ein Heimspiel. Und das ist ganz toll. Und das ist eine gewaltige Chance, Leute mit dem zu erreichen, worauf es wirklich ankommt. Dass Gott freiwillig Mensch geworden ist, dass er ein fehlerfreies Leben gelebt hat, dass er für dich zu Tode gefoltert wurde, dass er für dich auferstanden ist und dass jeder, der das für sich annimmt, Gott in der Tiefe um Entschuldigung bitten kann und dass ihm vergeben ist. Was für eine Botschaft. Was für eine Botschaft. Und das Spannende dabei ist, ich diskutiere häufig mit Atheisten. Und ich schreibe gerade ein Handbuch darüber für Studenten, wie man mit Atheisten über das biblische Christentum spricht. Und das ist sehr spannend, weil eine der berechtigten Fragen, die viele Atheisten stellen, dazu lautet, ja sag mal, wieso ist denn eigentlich Jesus damals gekommen vor 2000 Jahren? Faire Frage. Fragen Sie weiter, wäre es nicht viel logischer, wenn er heute gekommen wäre, in Zeiten von Social Media und Instagram Live und was es nicht alles gibt? Und dann antworte ich manchmal, naja, ich bin mir nicht so sicher, ob das heute so viel glaubwürdiger wäre, wo bei vielen Menschen, bei klassischen Medien so eine Art Glaubwürdigkeitsverlust ist und wo schon meine Töchter in der Lage sind, Bilder zu photoshoppen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel besser wäre. Es könnte ja durchaus sein, dass Gott Jesus damals geschickt hatte, zum frühestmöglichen Zeitpunkt, als es gerade möglich war, als wenige Jahre vorher das römische Straßensystem fertig gebaut war, sodass man Nachrichten innerhalb von wenigen Wochen und Monaten durch die ganze Welt schicken konnte. Wäre denkbar. Ist trotzdem eine gute Frage. Ja, was wäre, wenn Jesus heute gekommen wäre und die Weihnachtsgeschichte jetzt spielen würde? Kommt er dann auch als Baby? Ja, musste ich sehr lachen, als er das gesagt hat. Und würden die Menschen wirklich so unterschiedlich reagieren? Wäre es wirklich so? Ist das nicht eine Frage der inneren Einstellung? Und deswegen dachten wir uns, okay, schauen wir uns doch einmal an, wie die Leute damals reagiert haben, damals im jüdischen Gebirge, und fragen uns, ob das heute wirklich so viel anders ist. Kleiner Spoiler, ist es wahrscheinlich nicht. Also gehen wir doch mal die 6 Figuren durch. Die eine Figur, die ich einmal bräuchte, wäre Maria. Dankeschön. Fangen wir mit Maria an. Maria. Maria, ihre Einstellung ist ja sehr schön zusammengefasst in dem Lied Let It Be. Maria ist erst erschrocken über den Engel, der aus der unsichtbaren Welt in ihr Leben hineinkommt, und sie ist dann unsicher, wie genau das eigentlich passieren soll. Sie ist sich sicher, dass es passieren wird, sie ist sich nur nicht im Klaren darüber, wie das passieren wird. Das ist ein Unterschied zu Zacharias und zu Johannes dem Täufer, weil Zacharias, der ist sich nicht sicher, wie das passieren soll, und er ist sich auch nicht wirklich sicher, ob das wirklich passiert. Aber Maria sagt sich, ja, wenn Gott das sagt, du machst das schon. Mich würde nur interessieren, wie, weil hier geht es ja auch irgendwie um mich, aber du machst das schon irgendwie. Okay. Und dann ist sie schließlich damit einverstanden und sie sagt, was immer Gott möchte, soll passieren. Im griechischen Text steht da das Wort Genoito. Das kann man auf Deutsch nicht richtig gut übersetzen, weil es eine ganz andere Grammatik ist. Aber wenn du es übersetzen würdest, wäre das sowas wie Let it be oder sowas wie okay, los geht's, es soll passieren, ich bin einverstanden. Das ist jetzt lose Übersetzung nach Markus Voss. Deswegen ist Maria für viele Leute auch sehr zum Vorbild geworden, Gottes Willen zu leben und ihr Schicksal zu ertragen, auch wenn es mal nicht so schön ist. Und Glaube ist ja nicht immer schön. Manchmal denken wir, naja, wenn wir Christ werden, ist das sowas wie die Sahne auf der Torte eines perfekten Lebens und dann wird das ganze Leben einfacher oder so. Ist ja nicht so. Häufig wird es ja danach schwieriger. Ne? Und das ist ein Vorbild, auch dem sich zu unterwerfen, sich dem hinzugeben, auch wenn es mal nicht so schön ist. Und Gott an erste Stelle zu setzen, egal wie es mir gerade geht. Finde ich gut. Zweiter Beispiel, mein fast Lieblingsbeispiel, Josef. Josef ist unser Naturalist. Also unser Scientist, jemand, unser Naturwissenschaftler. Ja? Maria sagt ihm, dass sie schwanger ist und dass das ein Wunder Gottes ist. Und Josef denkt sich, ein Wunder? Geht klar, logisch. Ja? Ich bin ein Mann, ich bin naturwissenschaftlich gebildet, ich habe in Optik promoviert, ich arbeite bei Zeiss. Erzähl mir nichts. Ich weiß, wie Babys entstehen, ich weiß, wie Menschen schwanger werden, erzähl mir nichts. Ja? Ich könnte jetzt noch so viel mehr über Josef erzählen, was die frühen Kirchenväter noch seine Hintergrundgeschichte ausgeschmückt haben, vielleicht sogar entdeckt haben. Überspringen wir das mal an der Stelle. Aber ich denke, Josef ist so ein bisschen prototypisch für unsere Zeit. Ich glaube, den können wir an vielen Ecken und Enden wiedererkennen. Weil die Grundhaltung von Josef ist so, naja, ich weiß eigentlich alles, was es zu wissen gibt. Ja? Mir kann keiner was erzählen. Ich glaube nichts, was ich nicht selbst gesehen habe. Und solange ich etwas nicht verstehe, kann man es nicht verstehen. So, und wenn du jetzt sagst, du bist schwanger geworden und kennst keinen Mann, genau, geht klar. Ja? Da ist so eine gewisse Selbstüberschätzung mit dabei. Man könnte auch sagen, eine akademische Arroganz. Das heißt, nach dem Motto, ich glaube, dass es für alles eine materielle, eine natürliche Begründung gibt. Und weil das so ist, ja, kann es auch nichts geben, das sich nicht aus der Natur raus begründen lässt. Ja, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Wenn du mit Atheisten über das Thema redest, über das Thema, gibt es heute noch Wunder oder Heilung, sagen sie, nee, gibt's nicht. Okay, woher weißt du denn, dass es heute keine Wunder gibt? Na, weil es keine Berichte von Wundern gibt. Okay, warum gibt es keine Berichte von Wundern? Na, weil es keine Wunder gibt. Okay, alles klar. Ja, so ein Zirkelschluss. Ja, so die Grundhaltung selbst ist schon eine philosophische Entscheidung und das ergibt keinen Sinn, weil diese Grundhaltung lässt sich ja selbst nicht naturwissenschaftlich herleiten. Ja. Ist eigentlich logisch. Leute, die sagen, ich glaube nur an Sachen, die sich messen lassen. Gut, aber der Glaube daran, dass du nur an Sachen glaubst, die sich messen lassen, dieser Glaube lässt sich nicht messen. Das heißt, du nimmst sehr wohl was an, was sich nicht messen lässt. Also Atheisten sind sehr logisch. Ich war selbst jahrelang einer, ich weiß, wie es läuft. Und was passiert dann aber mit Josef? Wie endet seine Geschichte? Was passiert? Er macht eine persönliche Erfahrung. Ja? Er hat einen Traum und in dem Traum spricht ein Engel zu ihm. Ha! Jetzt kannst du mit deinem Doktortitel sonst was anfangen. Ja? Und diese Erfahrung, die könnte er jetzt auch naturwissenschaftlich wegdiskutieren. Ja, das sind chemische Prozesse in unserem Gehirn und so weiter und so fort. Aber das macht er nicht. Und das Spannende ist, warum macht er das an der Stelle nicht? Das wäre doch eigentlich natürlich. Der Grund, warum er das nicht macht, ist, weil er sich angesprochen fühlt. Weil er sich angesprochen fühlt. Und das merke ich im Gespräch mit vielen Atheisten eigentlich jede Woche, dass sie sagen, sie nutzen diesen Naturalismus, dieses Naturwissenschaftliche, um auf Abstand zu gehen. Aber in dem Moment, wo sie sich angesprochen fühlen, wo sie eine persönliche Erfahrung haben, wo sie in einer Krisensituation sind, wo sie den Eindruck haben, da spricht Gott zu ihnen, da ist Wahrheit, dann kommt kein naturwissenschaftliches Kontraargument mehr. Das kommt nur in dem Sinne, wo die Leute das nutzen, um sich davon fernzuhalten. Ganz spannend. Das klappt nur, solange wir das können. Dann Punkt 3. Jetzt bräuchte ich einmal eine Figur, nämlich den Herbergsbesitzer. Dankeschön. Das ist der Herbergsbesitzer. Ich hoffe, ich mache jetzt keine Schleichwerbung. Okay. So, der Herbergsbesitzer, ja? Der Opportunist. Der Opportunist. Wir sind jetzt im kleinen Bethlehem. Das kleine Bethlehem ist jetzt ein Vorort von Jerusalem. Das ist sowas wie ungefähr die Entfernung von Stadt Roda und Jena. Kann man entspannt mit einer Fahrradtour rüberfahren, auch mit einer Eseltour, alles easy. Bethlehem ist relativ dörflich, ja, also vielleicht eher wie Kospeda, mit sehr viel Landwirtschaft, sehr viel Landwirtschaft. Und es ist sehr wahrscheinlich Herbst, als Jesus geboren wird, das wissen viele Leute nicht, sehr wahrscheinlich Herbst. Also wir sind im judäischen Gebirge, das sind irgendwas an die 5 Grad nachts draußen. Es ist wirklich, wirklich kalt und es ist windig. Und das ist nicht sinnvoll, da draußen zu schlafen. Definitiv nicht. Und Maria und Josef sind jetzt im kleinen Bethlehem unterwegs und suchen nach Möglichkeiten zu übernachten, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Dazu musst du wissen, dass Bethlehem zur damaligen Zeit eine Touristenattraktion war, weil es viele Patriarchen gab aus dem Alten, aus dem Ersten Testament und David daherkam und so weiter. Dazu war noch Jerusalem überfüllt wegen der Volkszählung, sodass viele Leute außerdem noch nach Bethlehem dazugekommen waren. Also schwierig, sehr schwierig. Keine Möglichkeit der Übernachtung. Kein Raum in der Herberge. Also enden sie am Ende in ihrem stinkenden Stall. Da musste ich gerade sehr dran denken, als du dein Zeugnis gegeben hast, in den Dreck hinein. Buchstäblich. Buchstäblich, ja. Wenigstens, also ihr wisst, wie ein Stall aussieht, ne? Wenigstens nicht auf dem super ekligen Boden, sondern gerade mal minimal besser, einen Millimeter besser in der Futterkrippe. Stell das mal vor. Ja, viele von uns haben ja hier Kinder. Wer würde denn sein neugeborenes Kind in einem Stall zur Welt bringen und dann eine... Wir romantisieren das immer mit unseren schönen Weihnachtskrippen, die dann am Straßenrand stehen oder im Stall, aber das muss so extrem widerwärtig gewesen sein. Dass es, wenn du das in der Volksbibel nachliest, steht da zum Beispiel, dass es als ob du das Kind dann gebärst in der Tiefgarage einer Großstadt, also nicht Jena, sondern wir reden von Berlin oder Köln oder so, und das dann in eine Ölwanne legst. So, ich finde den Vergleich nicht arg übertrieben. Ist nicht schön. Was sagt uns denn das über den Herbergsbesitzer, der das zulässt und sagt, ja, geht mal in den Stall? Ist ja wahrscheinlich auch sehr zu übersehen, dass Maria der Hochschwanger in Wien ankommt. Was sagt uns denn das über ihn? Welche Möglichkeiten hätte er noch gehabt? Er gibt keinem der Gäste sein Geld zurück. Hätte er sagen können, pass auf du, ich weiß, bist jetzt gerade hier angekommen vor 2 Stunden, pass auf, ich würde dir gerne dein Geld wiedergeben, kriegst auch noch einen 50er obendrauf, hier ist eine hochschwangere Frau, ich kann ihn nicht wegschicken, komm mir mal entgegen. Wäre eine Reaktion, ja, das ist eine hochschwangere Ausländerin, die kommt auch noch aus dem Norden, ja, gib mir wenigstens die Möglichkeiten für eine hygienisch sichere Geburt. Komm schon, das wäre eine Möglichkeit, macht er nicht. Er hat auch keinen der anderen Gäste rausgeschmissen, um den Rest von Würde einer notleidenden Schwangeren zu geben. Hat er auch nicht gemacht. Hätte man ja auch machen können. Macht er nicht. Und er hat nicht mal seine eigene Ruhestelle, er muss ja auch irgendwo schlafen, angeboten, um bei seinen Freunden unterzukommen oder vielleicht sogar die Nacht selber im Freien zu verbringen, um nicht ein Neugeborenes den beißenden kalten Temperaturen und katastrophalen hygienischen Zuständen auszusetzen. Hat er auch nicht gemacht. Ich denke, es ist fair zu vermuten, dass der ein Opportunist ist. Ich denke, das ist fair. Nach dem Motto, jeder ist sich selbst der Nächste und ich denke, dass es ihm egal war. Falls sich das mit Geld machen ließe, wäre es schön und falls nicht, naja, irgendeiner hat halt Pech, jetzt hat sie halt Pech. Ja? Kennst du solche Momente? Kennst du solche Menschen? Und kennst du vielleicht so eine Momente bei dir selber, wo du in dir selbst so eine Anwandlung spürst, dass du denkst, das Leben wäre jetzt für mich leichter. Figur Nummer 4, die Sternenforscher. Die Sternenforscher. Vielen herzlichen Dank. Das sind die, die man umgangssprachlich nennt, die 3 heiligen Könige, bis man es mal nachliest in der Bibel und feststellt, dass da nicht 3 sind, dass die nicht heilig sind und keine Könige sind, aber ansonsten stimmt alles. Sondern im griechischen Text steht da drin, das sind Magoi. Magoi. Was sind denn Magoi? Die kennen wir von Karls Predigten über das Buch Daniel zum Beispiel. Magoi sind sozusagen in babylonischen Räumen, also kommen von weit, 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 weit her aus dem heutigen Persien, Großraum Bagdad sozusagen. Das sind so eine Art, ich übersetze es mal, okkulte Gelehrte, also Sterndeuter, Astrologen, die aber auch häufig in vielen anderen Dingen als gelehrt angesehen werden. Und sie kommen aus der babylonischen Gegend und je nachdem, welche Route du da nimmst, über den Euphrat hoch und dann wieder runter, das sind an die 1500 Kilometer entfernt. Das ist echt weit. Also es ist von hier bis zur Amalfiküste, das ist wirklich weit. Ja? Und selbst wenn du eine richtig gute Karamellkarawane erwischt, und find die mal, die sind selten, ja, dann brauchst du immer noch 4 Monate, um da hinzukommen, mit einer guten Karawane, wo zwischendurch keiner schwanger ist, also schwierig. 4 Monate, das heißt, die müssen schon im Sommer aufgebrochen sein, um jetzt im Herbst anzukommen, im Frühsommer. Warum machen sie das eigentlich? Sie meinen, dass sie was gesehen haben. Sie meinen, dass da ein Zeichen ist, dass da ein Fingerzeig von Gott ist. Spannend. Sie machen eine Erfahrung und sie verstehen das so, dass Gott dort spricht und dafür nehmen sie eine lange und eine teure Reise auf sich. Und buchstabier das mal zu Ende. Ja? Sie müssen ja im Spätherbst, im Winter zurück in die Wüsten, an der Wüstenregion lang. Das ist nicht nur ernsthaft gefährlich, weil das ist ein sehr, sehr kleiner Weg und der ist vielleicht so, wenn du den kennst, so vielleicht irgendwas 7 Kilometer breit. Also wenn da eine Räuberbande kommt, dann ja. War ein Versuch wert, ne? Da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Und das ist richtig, richtig kalt, diese Gegend. Richtig kalt, da im Winter zurückzugehen. Und solche Mystiker, die gibt es heute ganz genauso. Sie sehen etwas, wohinter sie Gott vermuten. Sie vermuten, dass da Gott ist. Und sie folgen dem, koste es, was es wolle. Leute, die warten und die buchstäblich, innerlich abreisebereit sind, sobald es ein Zeichen gibt. Die spirituell suchen und die wissen, dass sie suchen und die das wollen. Glaube ich, kennen wir viele. Punkt 5, der böse König Herodes. Jetzt habe ich nicht einen stilechten König Herodes gefunden, ich musste improvisieren. Ich weiß auch nicht, der wird irgendwie nie mitgeliefert mit den normalen Weihnachtskrippen, deswegen muss so ein kulturelles Ding sein. Okay, also das ist jetzt unser böser König Herodes, Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Und Herodes, denke ich, habe da viel drüber nachgedacht, weil ich könnte jetzt eine Menge Sachen historisch über Herodes erzählen, aber weil ich euch mag, werde ich das nicht tun. Herodes steht für eine große Kategorie von Menschen. Herodes ist ein sehr brutaler Herrscher, der vom Morden an seiner Familie nicht zurückgeschreckt ist, um seinen Willen und seine Macht zu sichern. Fiese, fiese, fiese Geschichten. Könnt ihr mal bei Flavius Josephus nachlesen oder googeln, ist echt übel. Und er hört davon, dass der Messias jetzt in die Welt gekommen ist. Wie hätte er denn reagieren können? Was hätte er denn machen können? Er hätte theoretisch, also würde Herodes nicht machen, sonst wäre er nicht Herodes, aber er hätte theoretisch dem Messias seine Macht abgeben können. Er hätte sagen können, lieber Messias, jetzt bist du da, die Verhältnisse sind eindeutig geregelt, du bist der Boss, Da ist das Zepter, da ist der Thron, alles Gute. Hätte er machen können, theoretisch. Er hätte doch einfach so eine schöne Weihnachtskarte hinschreiben können, zum Begrüßungsschreiben. Sehr geehrter Herr Josef, ich wünsche Ihrem Kind alles Gute, gezeichnet der König. Hätte er auch machen können, möglich. Er hätte auch einfach seinen Job als weltlicher Herrscher weitermachen können und irgendwann, nachdem Jesus dann sein Abi gemacht hat oder wie auch immer, nachdem er seinen Studienabschluss in der Tasche hat, sagen können, so, jetzt übergebe ich an dich, ich hoffe, ich habe das bis dahin gut verwahrt. Hätte er machen können. Wäre alles möglich, einfach so lange König zu sein und ein guter König zu sein, wie es ihm gesetzt ist von der Zeit. Hätte er machen können. Macht er natürlich nicht. Sondern stattdessen fühlt er sich bedroht. Er fühlt sich bedroht. Und wie so viele Mächte und Regimes auf der ganzen Welt sich heute ausgerechnet durch das Christentum bedroht fühlen. Ausgerechnet, ja, durch den Glauben des Friedens und der Versöhnung, wo schon auf den ersten 5 Kapiteln unserer Heiligen Schrift im Neuen Testament steht, schlägt dich jemand auf die linke Wange, sollst du ihm die rechte hinhalten. Davon fühlen die sich bedroht, ja, in kommunistisch-atheistischen Regimes bis zur heutigen Zeit. Ja, wir denken an Nordkorea, wir denken an China, für stellvertretend für viele andere. In vielen, vielen Ländern der islamischen Welt, zuletzt Sri Lanka und Nigeria. Ihr kennt die Geschichten in einzelnen von indischen Extremisten besetzten Gegenden in Nordostindien und von Drogenbanden in manchen Gegenden Südamerikas. Fühlen die sich bedroht von Christen? Ich meine, zu den Zeiten der Kreuzzüge hätte ich das verstanden, aber ich glaube, das Image hat sich leicht gewandelt. Und das Jahr 2019 war eins der blutigsten überhaupt für die Christenheit in den letzten 20 Jahren. Fühlen sich bedroht. Und so versucht König Herodes, dem blutig ein Ende zu machen. Und er lässt alle Babys im Vorort von Jerusalem töten. Ohne Rücksicht auf Verluste, um seinen eigenen Lebensstandard zu sichern, um am Ende verbittert sagen zu können, I did it my way. Ich habe es auf meinen Weg getan. Und das ist übrigens was, was Waltraud mir bei unserer gemeinsamen Reise aufgefallen ist, dass das in Matthäus 2,18 steht, Matthäus 2,18, eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und sie wollen sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Das ist über die Maßen heftig und die Mehrzahl der Historiker hat wenig Zweifel, dass das sehr wohl genauso passiert sein könnte. Aber beobachten wir sowas nicht manchmal auch bei uns? Das erste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Machen wir uns nicht manchmal selbst zu Gott? Weil uns Gottes Vorhaben für unser eigenes Leben im Wege stehen und weil sie uns lästig vorkommen? Nehmen wir uns nicht manchmal das Recht raus, dass wir definieren, was gut und böse ist, dass wir definieren, was wir jetzt machen, dass der Chef in unserem Leben wir selbst sind, dass der Gott in Markus Voss Leben Markus Voss heißt? Schwierig. Machen wir nicht manchmal unsere eigenen Regeln? Zum Beispiel, wenn ich jetzt bei der Steuererklärung schummle, ja, das fällt doch im Gegensatz zu den Großkonzernen kaum ins Gewicht. Das ist doch, komm. Ja, wenn meine Freund und ich miteinander schlafen, obwohl wir nicht verheiratet sind, das schadet ja keinem, wir sind ja auch schon so gut wie verlobt. Wenn ich diesen Film im Internet anschaue, ohne den zu streamen, ohne dafür zu bezahlen, dann nehme ich ja keinem Geld weg, ich hätte ihn sonst ja auch nicht geschaut. Und so weiter und so fort. Und so reden wir uns das schön. Also, so kenne ich es von mir. Ähnlichkeiten sind natürlich rein zufällig, ist ja klar. Das soll heißen, wir sollen erstmal vor unserer eigenen Tür kehren, bevor wir andere verurteilen. Und sechstens, die letzte Figur, sind die Hirten. Dankeschön. Es sah natürlich genau so aus, ist ja ganz klar. Ne? Dankeschön. So, letzte Figur, die Hirten. Und die Hirten sind für mich die eigentlichen Helden der Geschichte. Die finde ich die coolsten Figuren. Und ich werde euch jetzt begründen, warum. Und ich glaube, der Sympathiebonus, den wir den Hirten gegenüberbringen, wird leicht durchs Dach gehen. Weil was hat es mit den Hirten in Bethlehem eigentlich auf sich? Hirten braucht man für Schafe. Schafe sind wirklich extrem dumm. Und junge Schafe sind Lämmer. Das habe ich gestern nochmal gegoogelt. lacht nicht. Und Lämmer, die in Bethlehem herangezogen werden, sind nicht irgendwelche Lämmer. Ja, und jetzt nicken schon einige wissend, ihr wisst, worauf es jetzt hinauskommt, sondern das sind die Lämmer, die zum Winterende, zum Frühlingsbeginn in Jerusalem als Passalämmer geschlachtet werden. Ja? Also nochmal langsam. Die Lämmer, die in Bethlehem aufgezogen und geboren werden, sind die Lämmer, die zum Passafest, unser Ostern, getötet und geschlachtet werden, um die Versöhnung zu schaffen. Das heißt, um das auszubuchstabieren, Jesus wird in einem Stall geboren, in dem dieselben Lämmer geboren werden, die am Passafest an Gründonnerstag und Karfreitag in Jerusalem geopfert werden, damit das Volk nicht sterben muss. Ah, genau. Und diese Lämmer werden von diesen Hirten bewacht. Genau, da hatte ich auch so einen Kronleuchter, der mir aufging. Und diesen Hirten begegnet jetzt ein Engel. Da haben wir ihn wieder, also viele Engel damals. Und die Hirten fürchten sich. Ja, und das ist immer eine der ersten Reaktionen, die Leute in der Bibel haben, sobald sie einen Engel sehen. Das ist eine der ersten Sachen, die ein Engel mir sofort sagt, ist, fürchtet euch nicht. Ja? Warum sagt er das? Weil Engel zum Fürchten sind. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, so sehr wie Engel in der Bibel beschrieben werden, aber es gibt drei verschiedene Gattungen. Aber eine der Gattungen, die wir hier erwarten dürfen, ist das, es sind ungefähr so 3,5 Meter große, menschenähnliche, leuchtende Wesen, so in etwa. Da würde ich auch Angst kriegen. Ja? Du bringst einfach dein Schaf abends zum Schlafen gehen, deckst es noch zu. Ja? Irre. So, wie reagieren die Hirten? Ja? Und sie sagen, krass, Engel, Messias geboren, Bethlehem, Stall. Weißt du was? Sagt ein Hirte zum anderen. Komm, wir gehen den mal auf den Grund. Wir machen mal Fact-Checking. Wir überprüfen das mal. Wir überprüfen mal mit der Vernunft, was wir gerade in unserer religiösen Erfahrung erlebt haben. Finde ich so cool. Und so machen sie es wirklich. Sie überprüfen es und sie finden heraus, es ist wirklich so. Ja? Und danach erst, nachdem sie die Erfahrung gemacht haben, nachdem sie es überprüft haben, danach erst, so übersetzt das Martin Luther, breiten sie das Wort aus und erzählen es allen anderen. Danach erst, nachdem sie im Herzen und im Kopf überzeugt worden sind, weil dann haben sie auch was, was sie erzählen können. Dann können sie auch standfest in Dialog reintreten und können auch dahinter stehen. Weil dann können sie in Dialog mit anderen, die es noch nicht wissen, weil dann haben sie keine Angst vor den Rückfragen. Weil sie wissen, wir haben es gesehen, wir haben es ausgecheckt, wir haben es gefact-checkt, läuft. Schließlich aber, und das ist das Ende der Geschichte, werden die Hirten nicht Vollzeit-Missionare. Machen sie nicht. Hätten sie ja machen können. Gab es ja damals auch schon teilweise. Haben sie nicht gemacht. Sondern sie arbeiten in ihrem Job weiter, während sie anderen Leuten von Jesus erzählen. Stellt sich die berechtigte Frage, wie vielen Menschen so ein Hirte am Tag eigentlich begegnet, die nicht Hirten sind. Aber es geht ja, es geht um den Einsatz, ja, dabei sein ist alles. Und ich denke, das ist richtig cool. Ich denke, das ist echt vorbildlich. Ja. Sie haben sich von Gott berühren lassen und sie haben sich von Gott zur Umkehr rufen lassen. Sie haben die Fakten des Glaubens überprüft. Haben sie gemacht. Ja. Und wusstet ihr, dass das biblische Christentum, weißt du das, dass das die einzig historisch überprüfbare Weltanschauung ist? Die einzige Weltanschauung, die übereinstimmt mit dem, was du säkular als Historiker nachweisen kannst. Die einzige. Keine andere. Ja? Das heißt, das biblische Christentum ist nicht nur Gefühlsduselei, es ist nicht nur Gesang, es ist nicht nur Gebet, es ist nicht nur Poesiealbumsprüche und all das, was wir auch so gerne schätzen. Das ist es nicht. Sondern es sind historisch überprüfbare Fakten, die heute jedem zugänglich sind. Das ist kein geheimes, arkanes Mysterium, was irgendwo in der Tulp im zweiten Untergeschoss weggesperrt wird. So ist es nicht. Ja? Und nachdem sie das überprüft haben, nachdem sie Kopf und Herz vollgesaugt haben, dann wollen sie es weitergeben. Das ist so cool. Ja, das muss nicht Vollzeit sein. Es muss nicht jeder muss jetzt sagen, okay, ich werde jetzt Missionar, ich ziehe jetzt nach Südafrika. Es muss nicht jeder ein Rocco Panepinto sein, der sagt, okay, ich stelle mich jetzt jeden Mittwoch dahin mit meinem Stand und erzähle den Leuten was über Bibeln, über das Glauben. Das muss es nicht sein. Sondern Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, schreibt er, seid immer bereit, also habt eine Grundhaltung der Bereitschaft, Rede und Antwort zu stehen, sobald euch jemand fragt nach der Hoffnung, die in euch ist. Also mit Hoffnung ist jetzt Glaube im Allgemeinen gemeint in dem Kontext. Also seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, sobald euch jemand nach dem fragt, was ihr für wahr haltet. Antwortet dann freundlich und respektvoll im Bewusstsein, dass ihr ein reines Gewissen habt, weil es wahr ist. Und ein reines Gewissen kann nur haben, wer weiß, wovon er spricht. Wie die Hirten, die es überprüft haben, und des guten Gewissens bis zu ihrem letzten Atemzug bestätigen konnten. Und so auch wir. Wir sind von Jesus gerufen, die meisten von uns sind umgekehrt. Unsere Aufgabe ist es, das zu überprüfen und es dann weitergeben zu können. Guten Gewissens mit Kopf und Herz. Was lernen wir denn jetzt daraus? Wie wäre das, würde Jesus heute wiederkommen? Es gibt 3 biblische Prophezeiungen, die sehr nahe zu legen scheinen, ich sage das mit einem gewissen, man muss immer aufpassen, ne? Dass selbst nachdem Jesus wiedergekommen ist, so steht es da, wird über 1/3 der Bevölkerung ihn nicht annehmen. Selbst nachdem alle Fragen schon geklärt sind, ja, gibt es Gott wirklich? Ist das vielleicht nur deine Wahrheit, nicht meine Wahrheit? Und überhaupt ist doch eine Glaubensfrage. Und wer sagt schon, dass Jesus der einzig richtige Gott ist? Nein, nein. Nachdem all das schon längst geklärt und nicht mehr diskussionswürdig ist, nachdem er da ist, anfassbar, also zumindest sehbar. Selbst nachdem das schon geklärt ist, es ist Jesus und er ist da, dass es über ein Drittel der Bevölkerung geben wird, der Weltbevölkerung, so verstehe ich das, kann falsch sein, die ihn nicht annehmen, weil sie ihn nicht annehmen wollen. Und ich glaube, wir machen uns das manchmal zu einfach, dass wir denken, manche Menschen wollen nicht Christen werden, weil sie emotionale Blockaden haben, auch wenn das stimmt. Manche Menschen wollen das nicht, weil sie rational irgendwelche Sachen haben, die noch nicht geklärt sind, auch wenn das stimmt. Sondern ich glaube, es ist eine Frage der Grundhaltung. Die sechs Figuren hatten ganz unterschiedliche Grundhaltungen. Sie hatten aber die gleichen Fakten. Guck mal, wie sie darauf reagiert haben. Ganz unterschiedlich. Es ist eine Frage des Herzens und es ist eine Frage deiner Grundhaltung. Bist du bereit, zu akzeptieren, dass es real ist? Bist du bereit, würde Jesus heute wiederkommen? Was wäre deine Reaktion darauf? Also ja, klar, wir wären natürlich alle Maria und würden sagen, juhu, endlich, darauf habe ich so lange gewartet, dein Wille geschehe, aber vielleicht ja doch nicht. Weil dasselbe historische Dokument, das von Jesus Geburt berichtet, erzählt auch davon, dass er wiederkommen wird. Bist du bereit für Jesus? Bist du bereit? Das ist der Advent, die Ankunft. Und das ist keine Frage des Intellekts, sondern ist eine Frage des Herzens. Sind wir bereit für Jesus? Waren wir als Menschheit damals bereit, als das erste Mal kam? Können wir bereiter sein dafür, dass das zweite Mal kommt und es besser macht? Und Gottes Friede sei mit euch.